Werbung.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Werbung Ende.
Es ist Donnerstag, der 28. August. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international mit Christian Mölling, Senior Advisor beim Brüsseler Think Tank European Policy Center. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Gassel.
Ich bin Steffen Gassel, diplomatischer Korrespondent des Stern. Herr Mölling, nach all der Gipfelaufregung der vergangenen Wochen sind wir ja auch medial wieder ein Stück näher an die Realität zurückgekehrt, die in der Ukraine ja nie aufgehört hat, auch während Herr Trump einen Gipfel nach dem anderen veranstaltet hat. Und die heißt, der blutige Abnutzungskrieg geht vorerst ziemlich genauso weiter wie vor den Treffen in Anchorage und Washington. Im Zentrum des Kriegsgeschehens steht nach wie vor der Donbass. Und dort wollen wir vielleicht nochmal etwas genauer hingucken wieder jetzt. Den russischen Truppen war ja zuletzt ein ziemlich beachtlicher Vorstoß gelungen. Es hieß, etwa 20 Kilometer tief seien die vorgerückt, nachdem das vorher eher so Meterarbeit gewesen war über Monate. Zuletzt sind sie aber nun wohl wieder von ziemlich gut ausgebildeten ukrainischen Verbänden deutlich zurückgedrängt worden, genau dort, wo sie vorgerückt waren. Mein Kollege Moritz Gartmann hat diese Woche auf Stern Plus geschrieben, die russische Sommeroffensive sei weitgehend gescheitert, weil es Russland eben trotz dem extrem hohen Blutzoll über Monate nicht gelungen sei, diese ukrainischen Verteidigungslinien vor allen Dingen im Donbass, aber auch sonst entlang der Front entscheidend zu durchbrechen. Sehen Sie das ähnlich? Und wenn ja, warum ist das so bei diesem ja doch deutlich unterschiedlichen Kräfteverhältnis?
Ja, das muss man wohl so sagen. Das war das Hauptziel der Sommeroffensive, war eigentlich im Donbass weiter voranzukommen, als man gekommen ist. Also ich glaube, es gibt sozusagen dieses, was wir ja seit langem beschreiben, dieses Zentimeter sich nach vorne arbeiten mit dem hohen Blutzoll. Aber sonst hat man nichts eigentlich erreicht. Und es gab diesen kurzen Moment, der ja auch so ungünstig in der Kommunikation sozusagen fiel, weil er mit den Gipfeln oder mit dem Anchorage-Gipfel zumindest zusammenfiel, dass es den Russen gelungen war, durch in der Nähe von Pokrovsk durch die Linien hindurchzukommen. Und dann war erstmal ein paar Tage wirklich nicht klar, was ist da eigentlich genau passiert, ne? Weil auf der russischen und auch auf der ukrainischen Seite komplette Nachrichtensperre gewesen ist. So, dass im Grunde genommen man viel Spekulation darüber hatte, was passiert ist. In der Tat ist es jetzt so gewesen, wir haben es jetzt auch diese Woche einmal fürs ZDF rekonstruiert, dass ein paar Aufklärungseinheiten durchgekommen sind, weil sie einfach geguckt haben, wo sind die Schwächen in den ukrainischen Linien, und dann haben sie eine gefunden, sind durchmarschiert. Und dann hat Russland aber nicht die Möglichkeit gehabt, und das ist einer der ersten wichtigen Punkte, schnell nachzufassen und nachzuführen, also mehr Soldaten und auch schweres Material wie Kampfpanzer nachzuführen, um eigentlich diesen Erfolg zu stabilisieren. Und im Gegenzug ist es dann den Ukrainern gelungen, diese Linien schrittweise wieder zu schließen. Also erstens den Angriff aufzuhalten, oder den Vormarsch, es war in dem Sinne kein Angriff, sondern den Vormarsch aufzuhalten und dann schrittweise auch wieder zurückzuschlagen. Was dabei wiederum bemerkenswert gewesen ist, ist, dass die Ukrainer zum ersten Mal sehr koordiniert vorgegangen sind, im Vergleich zu den letzten Jahren, wo sie in der Lage gewesen sind, jetzt ist es sehr militärisch, aber auf eine Koordinationsebene, auf der Ebene eines Korps mit 3-4 Brigaden, die koordiniert wurden, tatsächlich so den Angriff zurückzuschlagen. Es ist deswegen besonders, weil, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, sowohl Russland als auch die Ukraine eigentlich dieses Koordinieren ihrer einzelnen Verbände zurzeit eigentlich gar nicht richtig hinkriegen. Das heißt, wir haben eigentlich Horden, die aufeinander drauflaufen oder die sich verteidigen auf der ukrainischen Seite, aber nicht eine koordinierte Fähigkeit zum Angriff. Und das ist ein wichtiger Unterschied, weil das zeigt, dass die Ukrainer da möglicherweise auf dem richtigen Weg sind und die Kommandostruktur, die sie geändert haben vor, ich weiß jetzt, war schon ein Dreivierteljahr, dass die jetzt auf einmal möglicherweise greift. Ich bin noch mal sehr vorsichtig, das ist jetzt ein Beispiel, Aber es ist nicht nur der Rückschlag für die Russen, sondern auch wie sie zurückgeschlagen worden sind, könnte einen Unterschied machen, auch wenn man jetzt nach vorne guckt für das nächste Jahr, die nächsten anderthalb Jahre. So, deswegen dieser lange Bogen, den ich jetzt gerade in der Erklärung geflogen bin, das ist schon bemerkenswert gewesen aus beiden Richtungen. Also erstens, wie dünn die Russen sind und dann auch nicht nachgefasst haben, weil das wäre ja kommunikativ, auch vor Anchorage wäre das ja das Ding gewesen. Ne? Zelensky wäre ja sowas von zurückgeworfen gewesen und Trump wär quasi Putin um den Hals gefallen, weil er glaubt, er wäre auf der Gewinnerseite gewesen. Und so ist es aber auf der militärischen Realitätsebene tatsächlich nicht möglich gewesen, für Russland irgendwas daraus zu machen, im Gegenteil.
Und ist das auf russischer Seite eher ein Anzeichen für sozusagen Mangel an Material, an Ausrüstung, an Kampfgerät oder Mangel an Koordination der Truppenverbände, die das dann hätten machen müssen?
Ja, auch da Mangel an Koordination und Ausbildung. Also ja, man hat viele Menschen, die man da verheizt, aber die haben halt von der Ausbildung her vielleicht gewiss eine Art von Idee, wo bei der Waffe vorne ist. Aber nicht das sozusagen, das, was sie brauchen, das, was Soldaten letztendlich auch ausmacht, dass sie wissen, wie sie sich im Gefecht zu bewegen haben. Und dann die Ebene drüber, dass sie Menschen haben, die wissen, wie sie Soldaten im Gefecht bewegen. Denn diese Menschen, die Russen hatten, die Ukrainer hatten die auch, die sind schlecht tot. So, die sind im Grunde genommen in den ersten anderthalb, zwei Kriegsjahren sind die alle gestorben. Und jetzt haben sie ein großes Problem, das im Grunde genommen wieder hinzukriegen. Dazu kommt halt, dass sie im russischen Militär tritt an die Stelle dieser Koordination halt dann die Korruption und die Gewalt und die Willkür. Ne? Das ist das, womit auf einmal jetzt gesteuert wird. Und das ist ja gar nicht im Sinne des Kreml, wie da gesteuert wird. Aber so funktioniert es halt da. Bei der Ukraine läuft es dann auch nicht, da treten auch andere Mechanismen ein. Die sind aber nicht so und auch nicht so dramatisch. Also man versucht immer zu koordinieren.
Gleichzeitig kommt jetzt diese Woche die Meldung und auch von ukrainischer Seite dann bestätigt, dass Russlands Truppen erstmals seit Kriegsbeginn in die zentralukrainische Provinz Dnipropetrovsk vorgerückt sind. Was steckt da dahinter? Ist das sozusagen nur ein Nadelstich halt mal an einer neuen Stelle oder ist das eine strategische Verlagerung? Wie sehen Sie das?
Also man muss schon konzidieren, dass die Front in allen Abschnitten weiterhin unter Druck bleibt. Und das, womit die Russen sozusagen recht haben, in Anführungsstrichen, ist, zu testen, wo die Schwäche bei den Ukrainern ist. Weil immer dann, wenn sie einen Durchbruch haben, das haben wir ja auch gesehen, müssen die Ukrainer Kräfte ranführen. Das heißt, sie müssen sie woanders abziehen und damit bringen sie den Plan des Gegners immer durcheinander. Wenn das an strategisch wichtigen Punkten ist, dann kann das eben halt dann auch wirklich dann nochmal wieder gefährlich werden, aber auch nur, wenn sie nachfassen können. Jetzt müssen wir einfach mal davon ausgehen, dass die Russen von diesem Fehler auch lernen. Das heißt, das wird ihnen nicht nochmal passieren. Wenn die eine zweite Gelegenheit kriegen, dann werden sie den Durchbruch wahrscheinlich versuchen zu stabilisieren. Also man muss zumindest davon ausgehen, dass sie lernen. Also die sind nicht komplett dumm, das haben wir in der Vergangenheit auch gesehen. Das sehen wir auch bei der Innovation, die auf beiden Seiten bei den Drohnen passiert. Man lernt schon und deswegen muss man davon ausgehen, dass diese Fehler sich nicht wiederholen dürfen auf ukrainischer Seite.
Echte Sicherheitsgarantien für die Ukraine, da ist viel drüber geredet worden in letzter Zeit, aber die Lehre aus den letzten zwei Wochen muss wohl sein, dass die fürs Erste nicht in Sicht sind, auch wenn jetzt Zelensky wieder Delegationen durch die Welt schickt, die das dann in der Schweiz und am Golf und letztlich auch dann in den USA weiterverhandeln sollen. Stattdessen, und das war interessant, schafft die Ukraine nun wohl selbst Fakten, und zwar auch mit der Entwicklung eigener weitreichender Waffen, deren Einsatz dann nicht mehr wie bei den britischen Storm Shadows oder bei den amerikanischen ATACMS-Systemen der Genehmigung durch andere Staaten dann unterliegen. Das Stichwort dabei ist Flamingo. So heißt eine neue Cruise Missile mit angeblich 3000 Kilometer Reichweite und angeblich über einer Tonne Payload, deren Entwicklung die Ukraine jetzt im August enthüllt hat. Das soll ein ziemlich krudes, aber dennoch schlagkräftiges Ding sein im Bau. Das fand ich interessant, unter anderem orientiert an der deutschen V1-Rakete aus dem Zweiten Weltkrieg, weil bei der Motor sozusagen irgendwie außen auf dem Gehäuse drauf sitzt. Das sieht ein bisschen urtümlich aus. Der Name rührt daher, dass die ersten Prototypen offenbar pink lackiert gewesen sind. Und die Ukraine hat das offenbar binnen weniger Monate geschafft, diese Rakete da zu entwickeln oder entscheidend die Entwicklung voranzubringen. Momentan sollen davon etwa ein Stück pro Woche gebaut werden. Das wollen die skalieren auf bis zu 7 pro Woche demnächst, heißt es. Was halten Sie von dieser Flamingo-News, Herr Mörling?
Also es klingt ein bisschen skurril. Und wir haben auch noch nicht wahnsinnig viele Daten darüber. Deswegen ist das sehr gut, dass Sie das so ein bisschen sozusagen noch eingehegt haben, wie weit das Propaganda ist und wie weit das wirklich ein funktionierendes Kampfsystem ist. Aber was wir sehen, also jetzt nehmen wir mal an, das stimmt, dann sehen wir damit 2, 3 unterschiedliche Sachen. Also erstens, alle Leute, die meinen, man müsste und man könnte alles nur noch mit Drohnen machen, müssen halt die Taschentücher rausholen. Selbst die Ukraine, von der ja alle sagen, die haben das total drauf mit den Drohnen, holt auf einmal einen Zweitweltkriegstypen von Cruise Missile wieder raus, weil die V1 und V2 waren nichts anderes als Cruise Missiles in dem Sinne, ne? Und mit Recht, weil man tatsächlich bestimmte Reichweiten, 3000 Kilometer, und bestimmte Payloads, also wie schwer kann der Gefechtskopf sein, eine Tonne kann keine Drohne tragen, die haben wir noch nicht so. Und die Geschwindigkeit, die machen, die kriegt man mit einer Drohne auch nicht hin. Also das ist das Erste. Das Zweite ist Masse. Auch Masse zählt weiterhin. Also Masse heißt viel, ne? Quantität, darum geht es. Nicht nur die Qualität, sondern die Quantität zählt tatsächlich auch. Wenn die Ukrainer es tatsächlich schaffen, die Zahlen zu erreichen, die sie angegeben haben, dann sind sie in der Lage, auch die russische Flugabwehr zu überwinden. Und das ist ganz wichtig, weil man kann noch nicht sagen, wie erfolgreich die russische Flugabwehr gegen diese Systeme ist. Aber es bleibt quasi die spiegelbildliche Erfahrung. Denn die Russen überwinden ja die ukrainische Flugabwehr jederzeit einfach durch die Masse, durch das Übersättigen, sodass sie nicht genug sozusagen Kanonen haben, um auf die Drohnen, auf die Raketen zu schießen. Und das dreht man jetzt im Prinzip um, wenn das da ist, und hat damit natürlich eine ganz andere Möglichkeit auf einmal. Und das zeigt drittens, dass die Offensive tatsächlich dann möglich ist und die Ukrainer auch langfristiger denken bei der ganzen Geschichte und sich von den Problemen, die sie mit dem zaghaften Westen haben, schrittweise emanzipieren. Also insgesamt, wenn das alles so funktioniert, eine super Nachricht für die Ukraine, schlechte für Russland. Und was wir daraus machen, müssen wir, glaube ich, nochmal überlegen.
Wenn man diese 3000 Kilometer Reichweite mal zugrunde legt, das hat, glaube ich, der Economist durchgerechnet oder über die Karte gelegt und geschrieben, dann sind etwa 90% der russischen Rüstungsproduktion sozusagen innerhalb dieser Reichweite. Könnte das dann letztlich auch vielleicht stärker als diese Diplomatie, die wir bisher gesehen haben, dazu führen, dass bei Putin doch eine Bereitschaft entsteht, einen Waffenstillstand einzugehen, wenn er sieht, sozusagen seine wichtigen, kriegswichtigen Betriebe da im Hinterland können jetzt eben viel massiver angegriffen und zerstört werden, als das bisher mit diesen Drohnenangriffen der Ukraine möglich war?
Nee, das glaube ich nicht. Warum nicht? Weil, also das ist quasi unser Mirroring der Situation, weil wir ganz gerne ein Ende der ganzen Geschichte haben wollten. Ich glaube, das ganze Ding geht für Putin nicht gut zu Ende. Er kann nicht zurück. Er kann nur weiter eskalieren. Dass er deeskaliert, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Denn das würde bedeuten, dass er anerkennt, dass er den Krieg verloren hat. Und ich glaube, das wird er nicht tun. Denn neben all dem eiskalten Kalkül gibt es eine ideologische und damit eine auch emotionale Dimension in dem, was er hier tut. Und das ist ja Teil der Staatspropaganda geworden. Und jetzt einzugestehen, dass der große Plan, das russische Imperium wieder aufzubauen, gescheitert ist und zu sagen, ja, sorry, war jetzt ein Fehler und morgen machen wir was anderes, das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Und von daher muss man, glaube ich, eher überlegen, welche Eskalationsstufe Putin neben dem klassischen Medvedev kommt wieder raus und sagt was mit Nuklearwaffen, was tatsächlich dann möglich wäre. Aber das sind schon 2, 3 Schritte. Ne? Also ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob die Dinger fliegen, ob die auch gut treffen. Also das ist ja auch immer noch so ein Problem bei Raketen, dass sie einigermaßen genau ins Ziel kommen müssen. Sonst ist das eigentlich eher so ein, ja, wie soll man sagen, so ein Strohfeuer oder so ein Schrotgewehrschuss, den man da macht. Aber wenn das gelingt, und auch da werden die Ukrainer schrittweise wahrscheinlich besser werden, dann ist das in der Tat, kann das ein Riesenproblem werden. Denn wir sehen ja schon, was in den letzten Wochen passiert ist, dadurch, dass die Ukrainer sehr konzertiert mit den Drohnen die Ölindustrie angegriffen haben, dass es da schon Einschränkungen für Russland und auch für die Zivilbevölkerung gibt. Das ist alles noch nicht weltbewegend, aber es ist ärgerlich und es macht größere Probleme für Russland und erhöht halt, glaube ich, auch den Druck auf die Resilienz der russischen Gesellschaft.
Ja, der Benzinexport ist ja jetzt unter anderem bis Ende September, glaube ich, eingestellt worden in Russland, was wohl eine direkte Folge dieser Angriffe ist.
Genau.
Donald Trump bei dem allen, Sie haben das eben schon erwähnt, orientiert sich ja eher daran, welche Seite hat wohl die Oberhand und auf welche Seite schlage ich mich dann mit. Und womöglich hat dann so etwas dafür darauf auch eine Auswirkung. Er hat jetzt ja zum ersten Mal seit längerem eine neue Lieferung von Raketen etwas geringerer Reichweite, 450 Kilometer, an Kiew freigegeben, 3000 Stück, bezahlt großteils von europäischem Steuergeld. Und kurz davor hat er auf Truth Social geschrieben, es ist sehr schwer, wenn nicht unmöglich, einen Krieg zu gewinnen, ohne das Land des Invasoren anzugreifen. Das ist wie bei einer großartigen Mannschaft im Sport, die eine fantastische Verteidigung hat, aber nicht Angriff spielen darf. Sie hat keine Chance zu gewinnen, Zitat Ende. Manche erkennen da jetzt schon einen Kurswechsel von Trump pro Ukraine. Ist es dafür nicht ein bisschen früh?
Ja, total. Das hat sich, glaube ich, sowohl auf der technischen Ebene als auch auf der Kommunikationsebene mittlerweile auch schon wieder gedreht. Also und mittlerweile muss ich auch ehrlich sagen, ich habe auch den Faden ein bisschen verloren, wo wir jetzt genau stehen. Also auf der technischen Ebene ist es so, dass diese Raketen, die da geliefert werden oder werden sollen, nach meinem Verständnis noch nicht klar ist, ob sie überhaupt eingesetzt werden dürfen. Also es ist ein bisschen, sie kriegen eine Torte dahingestellt, kriegen aber die Gabel nicht und dürfen die nicht essen. Das ist ein bisschen schräg, die Nummer. Kann aber sein, dass das jetzt schon wiederum abgeräumt ist. Und das andere ist, dass das Trump, gestern war es, gesagt hat, die Ukraine hätte diesen Krieg gar nicht beginnen dürfen. Man greift kein Land an, das irgendwie 15 Mal größer ist als man selber und so weiter. Also das ist wirklich was, wo man nur verzweifeln kann, wenn man darüber nachdenkt, also ob das jetzt sozusagen unterschiedliche Persönlichkeiten sind, denen man hier begegnet, oder ob das noch was ganz anderes ist, was wir hier sehen. Auf alle Fälle macht es keine Hoffnung, dass es in irgendeiner Art und Weise einen Fortschritt geben wird. Man kann nur hoffen, dass die Ukraine die Waffen so schnell wie möglich bekommt und den richtigen Moment abwartet, um die Freigabe zu bekommen und dann wahrscheinlich am besten sofort alle verschießt, bevor sie dann wieder sozusagen die rote Karte kriegen. Also das ist schon wirklich eine schräge Nummer. Und so erklärt sich auch, wenn man sich das anguckt, die ganzen letzten zwei Wochen mit den beiden Gipfeln, wo ja auch die Europäer bis zur Selbstverleugnung irgendwie Sachen erzählt haben, gesagt haben, Sicherheitsgarantien ist ganz großartig und alle wussten, dass es sowieso nie kommen wird. Ne? Oder die Wahrscheinlichkeit zumindest extrem hoch ist, dass das nie kommen wird. Und jetzt, selbst jetzt, wo die Amerikaner gesagt haben, sie sind bereit, die Aufklärung bereitzustellen und Kommandostrukturen bereitzustellen, glaubt das immer noch niemand. Weil es würde am Ende doch bedeuten, wenn die Flugabwehr stellen, dass amerikanische Flugabwehrraketen auf russische Flugzeuge schießen. Und ich glaube, da hat jemand im Weißen Haus, kriegt dann wieder die Flatter.
Zum Schluss noch ein kurzer Blick auf einen anderen Krisenherd, nämlich den Iran. Offenbar steht unmittelbar bevor, was sich seit Wochen angebahnt hat, Deutschland, Frankreich und Großbritannien, Klammer auf, also die EU-Partner in dem Atomabkommen von 2015 mit dem Iran, wollen wohl heute den sogenannten Snapback-Mechanismus auslösen. Das ist eine Klausel aus genau diesem Atomabkommen und die sieht vor, dass die seit dem Abkommen ausgesetzten EU- und UN-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft gesetzt werden, wenn Iran sich nicht an seine Verpflichtungen aus dem Atomabkommen hält. Nur nennenswerten Handel zwischen der EU und dem Iran gibt es ja ohnehin nicht, weil sich die EU letztlich den Trump-Sanktionen gebeugt hat, die er dann wieder eingesetzt hat, als er in seiner ersten Amtszeit das Atomabkommen aufgekündigt hat. Und gleichzeitig wird China sich ja so auch nicht davon abbringen lassen, wie bisher im großen Stil iranisches Öl zu kaufen und damit das Regime über Wasser zu halten. Herr Merlin, kann dieser Snapback trotzdem zu irgendwas Nütze sein oder ist das vor allem eine Übung in europäischem Schattenboxen?
Das ist ein gutes Bild. Ich glaube, es zeigt an einem weiteren Beispiel, wie machtlos die Europäer eigentlich sind. Ja, sie können jetzt diesen Snapback-Mechanismus auslösen, aber wie Sie ja eben schon beschrieben haben, da schnalzt einmal sozusagen die Regelung und aber niemand wird irgendwo einen Schmerz davon erfahren. Das heißt, die ganze Idee von Sanktionen und von dem Verlust eines Vorteils, der eigentlich da die Motivation sein soll, das Verhalten anzupassen, ist komplett durch. Und sowohl die Amerikaner als auch die Israelis haben das Heft des Handelns hier und in anderen Bereichen des Nahen Mittleren Ostens in der Hand. So, und deswegen stehen die Europäer ziemlich düpiert da und sind Zuschauer bei der Gestaltung ihrer eigenen Sicherheit, muss man schon so sagen. Und das ist schon eine wirklich traurige Geschichte, dass man sich da im Grunde genommen komplett ins Aus manövriert hat, sowohl national als auch europäisch. Also die Deutschen haben da sowieso nie großartig einen Say gehabt. Das waren im Grunde genommen die Atomwaffenstaaten. Aber ja, das ist ein weiterer Punkt, wo die Europäer demonstrieren, was sie nicht können.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Melling.
Ich danke Ihnen, Herr Gassel.
Das war die Lage international für heute. Die nächste Folge gibt es, wie gewohnt, am kommenden Donnerstag auf RTL Plus und überall sonst, wo Sie gern Podcasts hören. Danke für Ihr Interesse und bis bald.
Bis bald.